Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Starke Frauen. An meiner Seite ist die einzigartige, fantastische, unglaubliche Kim Seidler.
Ich komme mir gerade vor, als wenn ich so in so einen Boxring reinlaufe. Weißt du?
So muss das sein, Kim, aber Yay. Wir kämpfen ja nicht gegeneinander.
Nein, um Gottes Willen, miteinander. Genau. Wir sind immer in einem Dreamteam miteinander. An meiner Seite das Dreamteam Super-Duper-Megatalent und die großherzige, großartige Katrin Jakob. Und Katrin, ey Hammer, wir haben heute die 267. Folge. Kannst du das glauben?
Ja, ich muss sagen, manchmal muss ich mich da auch kneifen. Und wenn wir diese Folge veröffentlichen, stehen wir übrigens auch kurz vor unserem 6. Geburtstag. Und noch eine lustige Sache, die mir aufgefallen ist, weil ich hier ein Faible für Primzahlen habe, was du vielleicht weißt. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt nochmal und für alle da draußen. Die 267 ist eine besonders hohe Primzahl. Ist das nicht verrückt? Toll.
Ja, okay, Katrin.
Sorry.
Geil, ey, wir sind schon richtig drin und haben noch nicht mal den Namen unserer heutigen Hauptdarstellerin genannt.
Ja.
Und du bist ja schon wieder ganz das Lehrerkind, höre ich, ne? Die Primzahl.
Absolut.
So, ich möchte deine Begeisterung für Zahlen ja auch ungern unterbrechen. Ich würde dir gern noch lauschen, aber wir sind ja mit in der Aufnahme.
Ja.
Und wir gehen jetzt mal von der Schulstunde Mathe direkt rüber zur Schulstunde Geschichte. Liebe Katrin, wen stellen wir heute denn vor?
Ja, ich sehe es ja ein, gar kein Problem. Geschichte fand ich auch toll. Und heute haben wir mal wieder was für dich, liebe Kim, so wie alle anderen Freundinnen und Freunde der Geschichte von Adelsgeschlechtern. Genau, ja.
Aha. Und wer noch dazu gerne Serien binget, passt nun wirklich perfekt zur Zielgruppe unserer heutigen Episode. Denn über unsere heutige Hauptdarstellerin wurde nicht nur eine legendäre Filmtrilogie in den 1950er Jahren gedreht, sondern noch eine ganze Menge mehr, sowohl davor als auch danach. Gerade in den letzten circa 15 Jahren kamen dann noch mehrere Filme und Serien dazu. Da könnten wir quasi eine ganze eigene Folge drüber machen. Und Katrin, wer ist es denn jetzt eigentlich?
Ja, genau. Sorry. Wir sprechen natürlich von der sogenannten Sissi-Trilogie, also du jetzt gerade, die von 1955 bis 57 lief und Romy Schneider in der Hauptrolle der, Achtung, hier der korrekte Name beziehungsweise Titel, Kaiserin Elisabeth von Österreich zum Star machte, zumindest im deutschsprachigen Raum. Die Filme wurden geschrieben und inszeniert vom österreichischen Regisseur Ernst Marischka, dessen Werk sich übrigens liest, als sei er der größte Fan operettenhafter Komödienstoffe. Und diese Sissi-Filme waren jedenfalls seine berühmtesten. Und an Romy Schneiders Seite spielte der junge Karl-Heinz Böhm die männliche Hauptrolle des Kaisers Franz Josef I. Und diese Filme waren wohl der Inbegriff dessen, was man mit Fug und Recht als Schmachtfetzen bezeichnen kann. Herrliches altes Wort. Über Romy selbst gibt es inzwischen natürlich auch wieder mehrere Filme. Ob wir auch mal über sie eine Folge machen sollten?
Auf jeden Fall. Eine sehr lange Einleitung, ihr Lieben, aber wir haben uns richtig in Form geschmissen. Und by the way, ey, wirklich, das Wort Schmachtfetzen kenne ich überhaupt nicht. Ne? Also ich kenne eher so, ja wirklich, alte Heimatfilme, Liebesschnulzen oder auch irgendwie romantische Dramen, ne, bei denen man dann die Taschentücher zückt. Naja gut, aber heute soll es jetzt wirklich um die reelle, die richtige Elisabeth gehen. Ja, und die Sissi-Filme mögen heute zwar auch erwähnt werden in unserem langen Intro und später vielleicht auch noch ein bisschen, allerdings inhaltlich gar keine Rolle spielen. Die Filme könnt ihr euch alle anschauen, wir werden am Ende auch nochmal weitere Titel nennen. Aber uns geht's heute um die historischen Tatsachen rund um die Elisabeth. Deshalb werden wir die österreichische Kaiserin heute auch durchgehend Elisabeth nennen. Besonders ihre Geschwister und andere Familienmitglieder nannten sie damals wohl Sissi. Übrigens geschrieben mit einem S. Aber das Sissi mit Doppel-S, ne, kam dann tatsächlich durch die Filme.
Eine kleine Brücke schlagen können wir hier auch noch zu unserer Folge 164, nämlich zu Maria Theresia von Österreich aus dem Hause der Habsburger. Auch eine starke Folge, finde ich. Maria Theresia lebte ja, wir erinnern uns, von 1717 bis 1780 und war die Urgroßmutter von Kaiser Franz Josef I., dem späteren Ehemann von Elisabeth. Sie herrschte als Erzherzogin über Österreich und auch als Königin über Ungarn mit Kroatien sowie Böhmen und hat sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass sie politische Hochzeiten ihrer Nachkommen einfädelte und förderte.
Mhm. Und wir wissen ja auch von unserer regelmäßigen Gästin Chiara, wie vor allem strategisch wichtig Hochzeiten in der Monarchie waren, nicht nur in Europa. Aber zurück zu Marie Theresias angeheirateter Urgroßnichte Elisabeth von Österreich und ein kleiner Blick hinter die Legende, die durch so viele Filme und Serien geprägt wurde. Liebe Katrin, wann und wo wurde Elisabeth denn eigentlich geboren? Und gibt es da vielleicht auch eine kleine Geschichte dazu?
Eine allzu verrückte Geschichte zur Geburt haben wir dieses Mal nicht, dafür aber ein ganz besonderes Datum. Unsere Elisabeth, ich sag schon unsere, also die Elisabeth, entstammte der Linie der Wittelsbacher Herzöge in Bayern und wurde geboren an Heiligabend, ja, des Jahres 1837 mit dem Namen Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern. Sie war damit das vierte Kind und gleichzeitig die zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern. Der lebte von 1808 bis 1888 und der Prinzessin Ludovica Wilhelmine, geboren 1808 und gestorben 1892. Geburtsort von Elisabeth war der Herzog Max oder das Herzog Max Palais in der Münchner Ludwigstraße, wo sie zwei Tage später auch getauft wurde. Dabei gab es gleich zwei gute Vorzeichen. Einmal fiel der 24.12.1837 auf einen Sonntag, was offensichtlich damals als Glückszeichen gewertet wurde. Zum anderen kam Elisabeth bereits mit einem sichtbaren Milchzahn zur Welt. Offensichtlich auch etwas, was mit Glück in Verbindung gebracht wurde und vielleicht auch noch wird.
Ja, also wenn ihr uns jetzt ganz genau fragt, wir wissen nicht, wie es mit den Milchzähnen ihrer Geschwister aussah, aber sie hatte eine ganze Menge Geschwister, um dann mal den Bogen zu den Geschwistern zu schlagen. Ne? Also insgesamt 9, wobei eines der Kinder leider eine Totgeburt war. So wenig relevant, aber wir haben es trotzdem aufgeschrieben. Bruder Ludwig lebte von 1831 bis 1920. Bruder Wilhelm kam ein Jahr später und blieb leider nur ein Jahr am Leben. Nach einer unbenannten Totgeburt im Jahr 1833 folgten dann Helene 1834 und Elisabeth selbst 1837. Dann der Karl 1839, die Marie 1841, die Mathilde 1843, Sophie dann 1847 und zum guten Ende dann noch der Maximilian hinterhergeschoben, 1849. So, wir fragen das am Ende wieder ab, ist ja klar. Obwohl ihr Leben durch die zahlreichen Verfilmungen ja später stark ins öffentliche Interesse gerückt ist, ist über das frühe Leben Elisabeths gar nicht so viel bekannt. Man weiß, dass ihr Vater kurz nach ihrer Geburt zu einer mehrmonatigen Reise in den Orient aufbrach und sie und ihre Geschwister generell überwiegend von der Mutter Ludovica aufgezogen wurden. Ja, dabei wurde Elisabeth als Kind zunächst Elise gerufen, bevor sich das später in Sissi änderte. Das Leben der Familie war angeblich gar nicht so prunkvoll, wie es ihre adligen Herkunft vermuten lässt. Vielmehr führten sie ein beinahe bürgerliches Leben, soweit man, naja, ein Leben in einem riesigen Münchner Palais in ihrem Geburtshaus bürgerlich dann auch nennen kann.
Ja, das ist ein berechtigter Einwand, denn die Familie besaß auch noch die Sommerresidenz Schloss Possenhofen am Starnberger See. Das sollte für DurchschnittsbürgerInnen wohl eher unerschwinglich sein. Die Kinder wuchsen jedenfalls verhältnismäßig sorgenfrei auf. Und auch wenn Vater Max viel unterwegs war, soll er Elisabeths Charakter maßgeblich geprägt haben. Denn er selbst galt als schillernde Persönlichkeit mit politisch-liberalen Einstellungen sowie einer großen Liebe zu Pferden, zur Natur und auch zum Obacht-Zirkus. Im Garten des Palais errichtete er gar einen eigenen kleinen Zirkus ein und gab Reitvorführungen, da natürlich auch für seine Kinder. Vater Max und Mutter Ludovica waren, gemessen am Zeitgeist, wohl so etwas wie anti-autoritäre Eltern. Statt sie traditionell tanzen, sticken und Sprachen erlernen zu lassen, ließen sie ihren Kindern große Freiräume. Zitat von planetwissen.de: Die Kinder dagegen tollten im Freien herum und verbrachten ihre Zeit mit Wandern, Schwimmen und Reiten. Wenn sich die Familie in den Sommermonaten in Possenhofen am Starnberger See aufhielt, gab sie sich auch mit den Bauernkindern der Umgebung ab. Dieses freie und ungezwungene Leben stieß oft auf Unverständnis bei Verwandten und in der adligen Gesellschaft. Zitat Ende. Das klingt jetzt wirklich so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf. In der Tat soll Elisabeth auch ein eher wildes, unruhiges Kind gewesen sein, das ungern lernte. Dennoch interessierte sie sich neben dem Reiten auch für das Zeichnen und das Schreiben von Versen.
Hört, hört. Insgesamt gibt es nicht so besonders viele Quellen, die ihre Kindheit beschreiben. Die wenigen vorhandenen gehen aber davon aus, dass Elisabeth durch ihren Vater geprägt war, aber deutlich mehr Zeit mit ihrer Mutter verbrachte. Den Vater bezeichnet das österreichische Staatsarchiv jedenfalls als, Zitat, eigenwilligen, literarisch und journalistisch begabten, in Klammern Anti, Klammer zu, aristokratischen Bohemiens, aus einer Wittelsbacher Nebenlinie, Zitat Ende. Aha. Das Verhältnis zu ihren Geschwistern war zunächst gut, bekam in einigen Fällen aber Risse. Dazu kommen wir noch. Zu ihrer 3,5 Jahre älteren Schwester Helene hatte sie das engste Verhältnis, da sie 4 Jahre lang gemeinsam von ihrer Gouvernante Mary Newbold aufgezogen wurde, einer Engländerin. Das führte dazu, dass beide sich gerne auf Englisch unterhielten, quasi als ihre ganz eigene Geheim- und Spielsprache. Später ließ Mutter Ludovica dann Elisabeth von einer anderen Gouvernante namens Luise von Wulfen erziehen, da sie befürchtete, dass Helene ihre sanftmütigere Schwester Elisabeth zu sehr dominieren würde. Zu Elisabeths Geschwistern Marie und Sophie litt das Verhältnis später aufgrund einer Mischung von, ja, gegenseitigen Gerüchten, Neid und Missgunst. Es war also nicht alles so eitel Sonnenschein im Hause Wittelsbach und auch Elisabeth trug ihren Teil dazu bei.
Die ganz großen Dramen und Katastrophen blieben allerdings aus, weshalb man die Kindheit und frühe Jugend Elisabeths schon als behütet und wahrscheinlich auch glücklich bezeichnen kann. Doch dann passiert ja das, was in Film, Serie und generell so viel Aufmerksamkeit erfuhr und immer noch erfährt. Wir schreiben das Jahr 1853. Da war Elisabeths Tante mütterlicherseits Sophie Friederike von Bayern, Erzherzogin von Österreich. Diese hatte durch ihre Hochzeit mit Maria Theresias Enkel Franz Karl von Österreich ins Haus der Habsburger eingeheiratet. Und da kommt wieder die strategische Heiratspolitik ins Spiel, die Maria Theresia wohl besonders am Herzen lag. Damals war es auch nicht unüblich, dass relativ enge Verwandte verheiratet wurden, was wir jetzt mal kurz im Hinterkopf behalten sollten. Sophie und Franz Karl von Österreich jedenfalls hatten den gemeinsamen Sohn Franz Josef, der damals 22 Jahre alt war und bereits seit fast 5 Jahren Kaiser von Österreich, dazu apostolischer König von Ungarn und König von Böhmen. So, und Elisabeths Familie besuchte nun im August 1853 das Salzkammergut in Ischl, wo Franz Josef seinen 23. Geburtstag feiern sollte. Zu dieser Gelegenheit wollte man nun auch den Nachwuchs miteinander bekannt machen. Einige Quellen behaupten, dass Elisabeths Schwester Helene von Mutter und Tante als zukünftige Ehefrau für Franz Josef vorgesehen war. Doch das wird aufgrund neuerer Forschung eher verneint. Denn für diese Behauptung lassen sich auch keine Quellen finden.
Interessant. Denn in der Netflix-Serie ist genau das ja der schöne dramaturgische Twist. Naja gut, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Solltet ihr die Serie noch schauen wollen, wollen wir jetzt hier nicht spoilern. Es heißt jedenfalls auch, dass Elisabeth eher Franz Josefs jüngeren Bruder, Erzherzog Karl Ludwig, kennenlernen sollte. Doch es kam alles ganz anders, wie wir und Millionen von ZuschauerInnen der Filme natürlich alle wissen. Franz Josef verliebte sich überraschend in die erst 15-jährige Elisabeth und hielt bereits 2 Tage später, wie gesehen, gleich eingekauft, jetzt mal sehr salopp formuliert, hielt 2 Tage später bei deren Mutter Ludovica um ihre Hand an. Einen Tag später erhielt er deren Segen. Alter Schwede. Das war wirklich Heiratsmarkt.
Waren Cousin und Cousine, muss man dazu sagen, ne? Also.
Vielen Dank für den Hinweis. Ja? Sehr gut, dass du das nochmal aufgeklärt hast. Martina Winkelhofer, Autorin des Buchs Sissis Weg vom Mädchen zur Frau, Kaiserin Elisabeth erste Jahre am Wiener Hof, sagte dazu in einem Interview, Zitat, Es war Liebe, nur war es zu Beginn eine sehr stille, schüchterne Liebe von ihrer Seite. Während Franz Josef, wie seine Mutter es formulierte, brannte, über das ganze Gesicht gestrahlt hat, die ganze Welt umarmen wollte, hat Sissi ihm in ihrer schüchternen Art ihre Zuneigung gezeigt. Sie hat vor allem Sicherheit bei ihm gesucht. Zitat Ende. Die Geschichte, dass sich Franz Josef statt in die für ihn vorgesehene Helene, in deren junge und weniger extrovertierte Schwester verliebte, macht natürlich, wie gesagt, als Filmstoff deutlich mehr her. Franz Josef galt auch selbst als gutaussehend und charmant. Aber so zuckersüß wie in den Filmen war es wohl in der Realität wohl nicht. Zitat: Ein Tag vor der Hochzeit zog die Braut feierlich in Wien ein. In einer gläsernen Kutsche saß sie neben der Brautmutter. Verängstigt und überfordert brach Sissi in Tränen aus. Zitat Ende. Die Hochzeit fand am 24. April 1854 in der Wiener Augustinerkirche statt. Mit dabei waren 70 Prälaten als so hochrangige Kirchenfürsten. Getraut wurden beide von Erzbischof Josef Ottmar von Rauscher. Was viele sich jetzt als die große Traumhochzeit vorstellen, war allerdings eher der Auftakt eines, ja, wir können schon sagen, großen Missverständnisses. So bezeichnet es zumindest auch der Fokus.
Mhm. Was auch immer das heißt, aber ich stelle mir das gerade vor, ne, 15 Jahre alt, mein Gott, das prasselt da auf einen ein, wenn man eigentlich am liebsten in der Natur rumtollt und doch eher freiheitlich erzogen wurde. Naja, wie dem auch sei, wir kennen natürlich nicht die Details des Ehelebens, aber bereits kurz nach der Trauung stand das Paar unter ständiger Beobachtung. Da wurde direkt kontrolliert, ob und wie häufig die Ehe in Anführungsstrichen vollzogen wurde. Schließlich wurde ja auch von den frisch Vermählten Nachkommen erwartet. Ne? Mhm. Wir erinnern uns, Elisabeth war ja eher ungezwungen aufgewachsen und auch noch sehr jung. Bei fembio.org steht gar, dass sie als Wildfang von Possenhofen galt. Also wie ich eben gerade sagte, wenn man eher so ein bisschen anti-autoritär erzogen wird, auf einmal diese ganze Autorität um sich herum spürt. Das traf bei der eigentlich noch pubertierenden und eher schüchternen Elisabeth auf einen streng organisierten Hofstaat nach der Tradition des spanischen Hofzeremoniells unter Franz Josefs Mutter Sophie, mit der Elisabeth von Beginn an fremdelte. Alles war streng nach Plan festgelegt, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen. Sie soll einmal über Franz Josef gesagt haben, ach, wenn er doch nur ein Schneider wäre, also mit anderen Worten, ich hätte doch eigentlich lieber einen normalen Mann gehabt. Der Einfluss der Schwiegermutter sollte sich besonders bei den Kindern ausdrücken. 1855 brachte Elisabeth mit nur 17 Jahren das Mädchen Sophie Friederike zur Welt, die wohl nicht ganz zufällig nach ihrer Großmutter Sophie benannt wurde. 1856 folgte bereits die kleine Gisela. Tragischerweise erkrankten beide Mädchen noch im Säuglingsalter auf einer Ungarnreise und während sich Gisela wieder erholte, verstarb Sophie im Alter von nur 2 Jahren. Gut, das ist jetzt nicht mehr Säugling, aber trotzdem noch Kleinkind. Vermutlich an der Infektionskrankheit Typhus.
Halleluja, Wahnsinn, was da so auch wirklich, ne, du hast es so schön gerade auch schon gesagt, aber was da auch so eine junge Frau wie Elisabeth in so kürzester Zeit einprasselte.
Ja, total.
Zum einen die Zwänge am Hof und dann auch noch 2 Kinder kurz hintereinander und dann auch noch eines davon zu verlieren. Und Sophie soll wohl ein enges Verhältnis auch zu Sophie gehabt haben und die Trauer begleitete sie wohl auch dann ihr Leben lang.
Also 1858, Sophie, die Tochter, ne? Weil es ist ja, genau, verwirrend, genau. Weil
Nee, hast recht.
Schwiegermutter ist ja auch so. Ja.
Mhm. 1858 kam schließlich dann Rudolf Franz Karl Josef zur Welt, der natürlich seinen Vater einmal als Kronprinz beerben sollte. Und Großmutter Sophie hielt die eigenen Kinder größtenteils von Mutter Elisabeth fern und kümmerte sich um deren Erziehung natürlich ebenfalls streng nach Vorschrift. Hier zitieren wir wieder die Martina Winkelhofer dazu in dem bereits erwähnten Interview. Zitat, Schwiegermonster war Sophie sicherlich keines. Sie wollte ihre Schwiegertochter auf dem aalglatten Parkett des Wiener Hofes davor schützen, auszurutschen und überschritt dabei oft persönliche Grenzen. Sissi musste ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen bei Hof machen. Ironischerweise beherzte die Kaiserin später unbewusst viele Ratschläge ihrer Schwiegermutter, wie etwa, dass sie einen großen Graben zwischen sich und der Hofgesellschaft zog und unnahbar wurde. Zitat Ende. Die ganze Situation sorgte dafür, dass Elisabeth sich alleingelassen fühlte, häufig Weinkrämpfe bekam und auch an Appetitlosigkeit litt. Allerdings brachte sie im Dauerkonflikt mit ihrer Schwiegermutter die Stärke auf, eine Verlegung der Kindskammer in die Nähe ihrer eigenen Apartments durchzusetzen. Es war ja am Hofe nicht so üblich, dass die Kinder nah an den leiblichen Eltern waren. 1860 kam es schließlich zum großen Knall, zum strengen Regime ihrer Schwiegermutter und einer Affäre ihres ohnehin kaum anwesenden Ehemannes Franz kamen noch gesundheitliche Probleme hinzu. Elisabeth litt an starkem Husten. Daraufhin verließ Elisabeth den Hof in Österreich und ging zunächst zu ihrer Familie nach Bayern, nur um nach ihrer Rückkehr nach Wien einen gesundheitlichen Rückfall zu erleiden.
Was tat Elisabeth also? Sie verließ den Hof erneut, reiste unter anderem nach Madeira und auf die Insel Korfu, später auch nach Venedig. Obwohl Ärzte als Grund für ihre gesundheitlichen Probleme eine Tuberkulose, das ist eine Lungenschwindsucht, vermuteten, wird heutzutage eher angenommen, dass ihre Beschwerden psychosomatisch waren. Psychosomatisch bedeutet ja nicht eingebildet, die Verbindung von Psyche, Geist und Soma, Körper, so griechische Wörter, bezeichnet die körperlichen Symptome als Auswirkung psychischer Leiden. Mit anderen Worten, Elisabeth litt wohl an Depressionen. Und fembio.org schreibt dazu sogar, Zitat, Elisabeth revoltiert auf ihre Weise gegen die Zwänge und Zumutung ihrer Rolle. Sie zieht sich in Krankheiten zurück, die ihr als Alibi für ausgedehnte Reisen dienen. Fortan wird sie sich nie mehr lange in Wien aufhalten. Den Pflichten als Kaiserin und Landesmutter entzieht sie sich mehr und mehr. Zitat endet. Im österreichischen Staatsarchiv steht dazu allerdings, Achtung, längeres Zitat, Husten und Fieberanfälle, tagelange nicht enden wollende Weinkrämpfe, die du ja auch schon erwähnt hattest, Schlaflosigkeit, Bleichsucht, chronische Überreizung der Nerven, ein Krankheitsbild, dessen Symptome des 19. Jahrhunderts wohl der weiblichen Hysterie zugeordnet hat, jener, die, wie wir heute wissen, Krankheit der Irrationalität, der Unberechenbarkeit, in der sich in erster Linie die Auflehnung gegen eine im Sinne der Fortpflanzungsfunktion reduzierte Sexualität ausdrückt. In enger Verbindung dazu ist die Anorexie zu sehen, also Magersucht. Immer wieder wird von der tiefsten Abscheu der Kaiserin vor jeder Nahrung berichtet. Mit einer Willensstärke sondergleichen hat sie ihre Hungerkuren bis in ihr fortgeschrittenes Alter durchgezogen. Zitat Ende. Also sorry, aber das klingt definitiv so, als hätte das ein Mann verfasst. Mhm. Aber in jedem Fall kann man sagen, das waren schon heftige Symptome und für mich klingt das jetzt ehrlich gesagt nicht nur nach einem Alibi, aber möglicherweise auch ein guter Grund, sich eben diesem Einfluss am Wiener Hof und auch dem Einfluss der Schwiegermutter zu entziehen. Und auch so verschachtelt dieses Zitat, dass nicht ganz klar ist, ob der Verfasser nur einen halbwegs modernen Blick auf Depressionen hatte, kann man jetzt doch davon ausgehen, dass sie in jedem Fall depressiv war.
Also ich finde, es wird schon deutlich, dass der Verfasser diesen modernen Blick nicht hatte. Hysterie, ja. Und das hat ja nun eindeutig ein wirkliches Geschmäckle. Ja, aber gut, Kommentar zu Ende. Wie dem auch sei, Elisabeth entwickelte ihre eigene Strategie aus der Umklammerung. Ganze 2 Jahre war sie seit 1860 unterwegs. Und danach kehrte sie 1862 allerdings selbstbewusster zurück, als sie aufgebrochen war. Ne? Reisen bildet ja bekanntlich oder bringt einen auch mehr zu sich. Aber nicht nur das, es formt auch den Charakter. Elisabeth wurde immer selbstbewusster und stellte am Hof in Wien nun auch eigene Forderungen. Die zahllosen Verpflichtungen und offiziellen Termine nahm sie nur widerstrebend wahr und entzog sich ihnen auch immer mehr. Elisabeth unternahm immer häufiger monatelange Reisen, besonders nachdem ihre Kinder älter geworden waren. Nach Kleinasien, Nordafrika, wo sie ihr Interesse an Kulturgeschichte pflegte. 1867 gab es auch längere Aufenthalte in Ungarn, für das sie sich immer stärker zu interessieren und auch einzusetzen begann. Ungarn war nämlich so etwas wie das ungeliebte Stiefkind des Reichs, doch nicht für Elisabeth. Sie setzte sich politisch für Ungarn ein und hatte maßgeblichen Einfluss auf den sogenannten Ausgleich mit Ungarn. Dabei ging es um die innenpolitisch weitgehende Unabhängigkeit von Österreich. Das Kaisertum Österreich wurde in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn umgewandelt.
Und wer wurde am 8. Juni 1867 zur Königin von Ungarn gekrönt? Elisabeth, natürlich an der Seite ihres Ehemannes Franz Josef I., dem Ersten, ich weiß es immer nicht, wie man das ausdrückt, jedenfalls ihr Ehemann, der dann König wurde. Im Folgejahr wurde Elisabeth noch einmal Mutter einer Tochter, Marie Valerie Mathilde Amalie, die fortan als ihr Lieblingskind galt und sie häufig auf ihren Reisen begleitete und die sie weitestgehend von den Verpflichtungen des Wiener Hofstaats fernhielt, so wie eben sich selbst auch. Marie Valerie wurde aufgrund ihrer Sonderstellung bei Mutter Elisabeth oft die einzige und das ungarische Kind genannt, in Anführungsstrichen. Zudem machten Gerüchte die Runde, dass Elisabeths politischer Freund, der Ungar Gila Graf Andrassy, der Vater sein könnte. All das führte dazu, dass sie zwar in Ungarn verehrt, in Österreich jedoch zunehmend kritisch gesehen wurde. In dieser Zeit wurde sich Elisabeth auch ihrer eigenen Popularität bei vielen Menschen und insbesondere ihrer eigenen Schönheit zunehmend bewusst. Und nun mal ein längeres Zitat aus geschichtewissen.de, das ihre Entwicklung ganz gut beschreibt und das wir uns aufteilen. Also, los geht's. Elisabeth war sich ihrer außergewöhnlichen Schönheit bewusst geworden und hatte gelernt, sich ihrer zu bedienen, vor allem gegenüber ihrem Ehemann. Sie entwickelte einen regelrechten Kult um ihr Aussehen, wobei sie besonders stolz auf ihre überschlanke Figur und die üppigen, knielangen Haare war, die sie sich künftig von der Theaterfriseurin Fanny Fallig in komplizierten Flechtfrisuren aufstecken ließ. In den nächsten Jahren entstanden zahlreiche fotografische Porträtreihen, die die Kaiserin in ihrer voll erblühten Schönheit zeigten.
Weiter geht's mit dem Zitat. Mit Anfang 30 ließ sie sich ein letztes Mal offiziell fotografieren. In der Öffentlichkeit verbarg sie ihr Gesicht zunehmend hinter Fächer und Schleier, um die Spuren des Alterns zu verbergen. Alle Fotos der älteren Elisabeth sind entweder retuschierte frühere Aufnahmen oder aber Schnappschüsse von Paparazzi. Wie sie es beabsichtigt hatte, blieb die Kaiserin so der Nachwelt als schöne junge Frau in Erinnerung.
Also damals gab es schon Paparazzi, verrückt. Naja, das zeigt natürlich auch, wie das Image um ihre legendäre Schönheit schon fast geplant war. Insofern ist es immer angebracht, Geschichte auf die tatsächlichen Hintergründe zu hinterfragen. Wir sind ja in der Schule, ne? Also so ein bisschen jetzt.
So ist es. Ist das nicht schön, wie lange wir backen geblieben sind?
Ja, genau.
Elisabeth hatte nun also ihre Lieblingstochter Marie Valerie, reiste mit ihr um die Welt und kam kaum noch ihren Pflichten in Wien nach. Zudem widmete sie sich ausgiebig dem Reitsport, führte quasi das Leben einer Leistungssportlerin und saß bis zu 8 Stunden täglich im Sattel.
Boah.
Zitat: In den 70er und frühen 80er Jahren war es neben ihrer jüngsten Tochter und ihrem ausgeprägten Schönheitskult vor allem der Reitsport, der ihr Leben nahezu vollständig ausfüllte. Mit dem Ehrgeiz, die beste Reiterin Europas zu werden, trainierte sie jeden Tag stundenlang, um bei den gefährlichen Parforce-Jagden in England und später in Irland mitreiten zu können. Nicht einmal schwere Unfälle wie 1875 in Sasteux-le-Mocondu, bei dem Elisabeth eine schwere Gehirnerschütterung davontrug, konnten sie an diesem gefährlichen Sport hindern. Ihre Mühen hatten Erfolg und die begeisterten Engländer kürten sie zur Königin der Jagd. Anfang der 80er Jahre begann Elisabeths Interesse für den Reitsport zu erlahmen. Grund dafür waren zum einen gesundheitliche Probleme, zum anderen wurde sie nicht länger von ihrem Freund und liebsten Jagdgefährten Bay Middleton pilotiert. Zitat Ende. Franz Josef ließ Elisabeth 1882 bis 1886 die, ich spreche das jetzt mal sehr deutsch aus, die Hermesvilla im Leinzer Tiergarten in Wien erbauen, damit sie ihren eigenen Rückzugsort hatte, also wie sozusagen eine räumliche Trennung. Elisabeth dagegen sorgte dafür, dass Franz Josef sich 1885 mit der Schauspielerin Katharina Schratt anfreundete. Mehr wissen wir nicht. Hier ist nur von Freundschaft die Rede. Jedenfalls eine Freundschaft, die von Elisabeth sehr gefördert wurde. Lässt auch Raum für Spekulation natürlich.
Mhm.
Die Beziehung des Kaiserpaars war nun eher eine Freundschaft mit gegenseitigen Besuchen, vor allem im Ausland und mit einem regen Briefwechsel.
Man hat das Gefühl, dass hier eine Frau wirklich aufblühte, ne? Also Reisen, Reitsport, politische Erfolge in Ungarn, eine geliebte Tochter und weitere Interessen wie die griechische Sprache und eine Leidenschaft für Literatur. Besonders für jene Heinrich Heines, den sie sehr verehrte und der sie zu ihrem eigenen poetischen Tagebuch inspirierte. Mein Gott. Ich bin ja froh, dass ich hier auch noch was lerne. Man hat irgendwie das Gefühl, man kennt diese Figur und dann doch wieder nicht. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. So, wir schreiben das Jahr 1889. Da kam es dann allerdings zum größten Schicksalsschlag in Elisabeths Leben. Ihr Sohn Rudolf nahm sich im Alter von 30 Jahren gemeinsam mit seiner 17-jährigen Geliebten Mary Fetzera auf Schloss Meierling das Leben. Genauer gesagt, er erschoss erst Mary und dann sich selbst, nachdem er wohl schon lange an psychischen Problemen litt. Seitdem trug Elisabeth öffentlich nur noch die Farbe Schwarz, genau wie es Maria Theresia nach dem Tod ihres Ehemannes Franz Stephan 1765 getan hatte. Als Opfer sah sie dabei allerdings weniger Sohn Rudolf als sich selbst. Sie litt zunehmend an Depressionen und musste mit ansehen, wie ihre jugendliche Schönheit wich, weshalb sie sich, wie vorhin beschrieben, ja kaum noch öffentlich zeigte, sich ansonsten hinter Fächern und Schirmen versteckte. Auch wohl wegen ihrer schlechten Zähne. Ja.
Okay. Elisabeth blieb weiterhin stets rastlos, besuchte immer wieder entfernte Orte und verbrachte viel Zeit auf Schiffen. Dabei gab es immer wieder Anzeichen einer Magersucht, du hattest das vorhin schon erwähnt, wobei deren Ausmaß jetzt nicht so richtig genau bekannt ist. Fakt ist, dass sie aufgrund ihres Schönheits- und Körperkults viel Wert darauf legte, immer schlank zu bleiben. Das blieb sie dann auch zeitlebens und sie starb auch nicht an den Folgen von Hunger und Krankheit, sondern leider auf sehr viel tragischere Weise, nämlich durch ein Attentat. Am 10. September 1898, da war Elisabeth 60 Jahre alt, wurde sie in Genf von ihrer Hofdame Irma Staray die Seepromenade Quai du Mont Blanc entlang begleitet, als sie von dem italienischen Anarchisten Luigi Lucchini mit einer spitz zugeschliffenen Feile attackiert und ins Herz gestochen wurde.
Und das Tragische dabei war, dass der Einstich zunächst nicht einmal bemerkt wurde, weil er enorm klein war und das Adrenalin vielleicht sein Übriges tat. Ihr wurde aufgeholfen und sie unterhielt sich sogar noch mit Irma, bis sie an Bord des Raddampfers Genève ging und dort erst zusammenbrach. Sie wurde in ihr Hotel gebracht, doch dort konnte nur noch ihr Tod festgestellt werden, um 14:40 Ortszeit. Vielen Dank, Daniel, dass du so genau recherchiert hast. An dieser Stelle Grüße gehen raus. Doppelt tragisch war dabei, sie hatte eine durch den Polizeipräsidenten von Genf ausgesprochene Warnung wenige Tage zuvor ignoriert und den Schutz der Kantonspolizei abgelehnt.
Ja, und es hört nicht auf mit der Tragik, denn ihr Attentäter Luigi Lucchini wollte laut eigener Aussage eigentlich gar nicht Elisabeth, sondern den Prinzen Philippe d'Orléans ermorden. Das wird allerdings von HistorikerInnen bezweifelt, denn bei der Beisetzung Elisabeths in Wien kam es zu einem weiteren Anschlag, nämlich dann auf ihren Ehemann Kaiser Franz Josef I., der verhindert werden konnte. Die Kaiserfamilie stand also durchaus im Visier politischer Gegner.
Aufgrund von Elisabeths gesunkener Popularität war wohl nach ihrem Tod weniger die Trauer um ihr Leben allgegenwärtig, sondern eher Mitleid mit Franz Josef, der nach seinem Sohn Rudolf nun auch noch seine Frau verloren hatte und sie um 18 Jahre überlebte, bis er 1916, diesmal sind wir also in diesem Jahrhundert, selbst starb. Der ist sehr alt geworden.
Ja, wirklich. Ja, heute würde ich sagen, ist Elisabeth in der Populärkultur wohl wieder deutlich bekannter als ihr Ehemann und hat parallel dazu als Sissi natürlich auch nochmal enorm an Beliebtheit gewonnen. Neben den bereits erwähnten Filmen aus den 50er Jahren gab es bereits 1921 den Stummfilm Kaiserin Elisabeth von Österreich von Rolf Raffé mit Carla Nelson in der Hauptrolle. 1931 spielte Lil Dagova die Hauptrolle in Elisabeth von Österreich des deutschen Regisseurs Adolf Trotz. Einige etwas unbekanntere Produktionen gab es ebenfalls neben den berühmten Filmen. Sei aber noch erwähnt Elisabeth Kaiserin von Österreich 1972 in der Hauptrolle die Marisa Mell. 1973 erschien Ludwig II. Von Luchino Visconti, wo interessanterweise wieder Romy Schneider die Monarchin spielt, allerdings auf eine völlig andere, etwas realistischere Art, würde ich sagen, als sie es noch in den 50er Jahren tat.
Es folgten in den Jahrzehnten danach Kinderfilme, Satiren und Hommagen. Darunter Bully Herbigs Lissi und Der wilde Kaiser von 2007. Es gab neue Verfilmungen, eine Zeichentrick-Kinderserie, 2021 eine TV-Serie für RTL mit dem Titel Sissi. Im selben Jahr folgte der Kinofilm Corsage, 2022 die hochgelobte Netflix-Serie Die Kaiserin, wir hatten sie vorhin erwähnt, und 2023 der Kinofilm Sissi und ich.
Ihr merkt schon, ne? Es hört also wirklich nicht auf mit der Legendenbildung rund um Elisabeth von Österreich. Wir finden aber auch, das hat einen Grund. Ne? Trotz aller persönlichen Krisen, gesellschaftlichen Zwängen und auch tragischen Verlusten ist sie nämlich ihren eigenen Weg gegangen. Sie hat sich der starren Etikette des Wiener Hofes widersetzt, sich Bildung und Kultur auf Reisen selbst angeeignet, sich politisch für Ungarn eingesetzt, sich ihre körperliche Selbstbestimmung zurückerobert und dabei ein weltweites Bild hinterlassen, das bis heute einfach fasziniert.
Elisabeth von Österreich war keine Märchenkönigin, sondern eine Frau voller Widersprüche. Ich glaube, das ist relativ klar geworden. Zwischen Anpassung und Rebellion, Pflichterfüllung und Selbstbehauptung. Und gerade deshalb fasziniert sie uns wahrscheinlich bis heute. Und ich sage jetzt mal uns, ja, weil es geht ja auch sehr, sehr vielen Menschen so. Eine Frau, die in ihrer zweiten Lebenshälfte sehr aktiv war und diese selbst gestaltete, trotz aller Brüche, trotz aller Trauer. Und das bringt uns direkt zur nächsten Folge,
ja,
nicht wahr?
Boah, hast du einen schönen Übergang geschaffen, Katrin. Ich bin
ja
stolz
Wahnsinn.
Auf dich. Ja, wir sprechen mit zwei großartigen Frauen, die sich genau auf diese Lebensphase spezialisiert haben. Bettina Grötzky und Sabine Steinbeck von Erfolgreif.
Die beiden begleiten Frauen in der zweiten Lebenshälfte dabei, neue Wege zu gehen, sich selbst neu zu entdecken und dabei mutig und selbstbestimmt ihren eigenen Kurs zu setzen.
Es geht um berufliche Neuanfänge, persönliche Transformation, Coaching, Community und die Frage, was, wenn das Beste erst noch kommt?
Wir haben mit beiden über ihre eigenen Werdegänge gesprochen, über das Loslassen von alten Rollenbildern und über echte Geschichten von Frauen, die sich nochmal neu erfunden haben.
Ja, eine inspirierende Folge über Selbstwirksamkeit, Klarheit und neue Perspektiven. Hört rein und abonniert uns, damit ihr es nicht verpasst.
Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, liebe Kim. Danke dir für diese sehr beschwingte Folge, trotz aller Tragik, die da ja auch drin steckte, und euch da draußen gemeinsam mit Kim, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir hören uns. Also wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald wieder, liebe Kim. Und da draußen, wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund und munter und
bis
alles
zum nächsten
Liebe.
Mal. Tschüss.
Tschüss.